so, weißt du, was ich dir noch Geiles erzählen wollte, David? Heute war hier nämlich im Waldstadion, war schon wieder Fußballspiel der ersten Mannschaft. Und als ich so schön aus meinem Mittagsschlaf hochschreckte, ich lag schön auf der Couch, weil das Wochenende ja wieder sehr beeindruckend war, sangen sie ganz laut irgendwie von Freddy Quinn, Junge, komm bald wieder. Kannst du dich an den noch erinnern, an den Song? Junge, komm bald wieder nach Haus. Das ist auch so bescheuert. Warum spielt man sowas auf einem Amateurfußballplatz?
Weil das zum Gesamterlebnis dazugehört. Das ist in deinen 6 Euro mit enthalten.
Ja, genau.
Warte, ich hole mir auch noch schnell ein Glas zu trinken. Und dann Aber ich kann nicht weiter hören, erzähl.
Ja. Aber ich singe einfach noch ein bisschen. Junge, fahr nie wieder hinaus. Junge, komm bald wieder, komm bald wieder nach Haus. Freddy
ich
Quinn.
Ich bin zu Hause.
Freddy Quinn hieß gar nicht Freddy Quinn, ne? Wusstest du das? Ich war völlig überrascht, als ich das irgendwann mal mitgeschnitten habe. Ja, Tony Marshall hieß auch gar nicht Tony Marshall, ne? Aber David, Königsfrage, hieß Pierre Brice denn Pierre Brice? Oder hieß er, ja. Hieß er doch tatsächlich einfach Winnetou?
Ja gut, meinst du jetzt auf den Bass oder auf den Schwell?
Das kannst du dir aussuchen. So wie Uri Geller, der Löffelverbieger, der kann nicht nur, dass er keine Löffel verbiegen kann, dass das alles Scharlatanerie war, sondern der heißt auch gar nicht Uri Geller. Ist auch ein Künstlername. Ich glaube, der heißt nicht Uri Geller, habe ich mal irgendwo gelesen, aber das ist irgendwie komisch, weil das ist so schon irgendwie ein beeindruckend komischer Künstlername dann, ne?
Also Uri Geller hört sich so nach Schweiz an, ich weiß aber, dass es ein Israeli ist.
Ja, genau.
Also könnte ich mir da irgendwie einen anderen komischen Vornamen vorstellen.
Ja, ja. Naja, egal.
Aber das recherchieren wir doch einmal schnell. Uri Geller. Ursprünglich Georgi Geller. Also anscheinend ungarische Vornamen, Vorfahren.
Oha, ja, gut.
Als Sohn von Yitzhak und Margarete Geller, geborene Freud in Tel Aviv geboren. Seine Eltern sind österreichisch-ungarische Herkunft.
Okay, gut.
Er gibt an, im Alter von 5 Jahren ein Schlüsselerlebnis gehabt zu haben, als ihn in einem Garten ein heller Lichtblitz zu Boden geworfen habe.
Genau.
Kurz darauf habe es zum Mittagessen Suppe gegeben, wobei sich sein Löffel verbogen habe und gebrochen sei.
Ja, das ist geil. Aber Uri Geller hat mich vor Jahren mal dazu gebracht, tatsächlich an einem Samstagmorgen extra früh aufzustehen und mich vors Radio zu klemmen, vors Internetradio, weil er in der landesweiten US-amerikanischen Show Coast to Coast AM aufgetreten ist. Da geht es ja auch so ein bisschen, so wie in unserem letzten Segment, um allerlei Kuriositäten, Aliens, Spiritualitäten und was auch immer. Und da war Uri Geller und dann hat er ein Radioexperiment gemacht. Und er sagte, ey, bringt alle eure kaputten Uhren, bringt alle eure kaputten, was auch immer, technischen Geräte, stellt sie neben das Radio. Und nachher werden wir gemeinsam unsere Geister verknüpfen, also unsere Gehirne verknüpfen und dann wird er live weltweit die Geräte wieder zum Laufen bringen. Ne? Also ich habe erst mal gesucht, weil ich meine, ich habe halt nur noch eine einzige Uhr und die funktionierte. Also bis ich überhaupt irgendwas gefunden hatte, was nicht funktioniert hat, ne, in der heutigen Wegwerfgesellschaft, habe ich da irgendwas denn, ich glaube, ich habe noch so einen alten Radiowecker auch gehabt. Den habe ich dann dahingestellt, ne? Und dann habe ich gewartet. Dann hat er das gemacht. Und dann ist halt einfach natürlich gar nichts passiert, ne? Also das Ding hat halt trotzdem nicht mehr funktioniert. Und er war aber wirklich der Meinung, dass er jetzt total vielen Leuten geholfen hätte. Und im Nachhinein habe ich aber dann bei Twitter unter dem Feed von der Sendung dann tatsächlich gesehen, dass sich ganz viele Leute fürchterlich aufgeregt haben, dass sie alles Mögliche dahin geschleppt haben und einfach nichts wieder gelaufen ist, ne? Komisch, komisch.
Ja, das Ding mit dem Wecker ist ja einfach, ja, der liegt normalerweise in irgendeiner Ecke oder in irgendeiner Kiste.
Ja.
Und dann nimmst du den mit, hast ihn in den warmen Händen und bewegst das Ding und dann ist es statistisch einfach wahrscheinlich, dass von diesen Millionen von Weckern, die früher auf den Fernseher gestellt wurden, einfach mal 3 wieder funktioniert haben.
Definitiv. Naja, also bei mir hat es nicht funktioniert und seitdem bin ich maßlos enttäuscht von Uri Geller und habe dann beschlossen, was ich von diesen ganzen im weitesten Sinne Las Vegas-Größen, ne, dann doch eher so der Siegfried und Roy-Typ bin.
Die sind ja eh nur ein Versuch der Regierung, uns von den wahren Geheimnissen abzulenken.
So sieht's aus. So, und bevor wir die anderen hier, die uns noch zuhören, überhaupt auch alle zu sehr abgelenkt haben, würde ich sagen, fangen wir mal an.
Ja.
In 3, 2, 1.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rin zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Hallo alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles, Menschen, Tiere, Sensation, aber vor allem viel Meinung und wenig Ahnung. Heute 23. Folge und Sieg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in Saarbrücke mit 4:2 nach Elfmeterschießen. David, wer soll uns jetzt noch schlagen und was trinkst du?
Ich befürchte einfach der nächste Gegner im Pokal.
Das ist aber böse.
Außer es wird Jeddelo, ja, guck doch mal, es haben nur die Favoriten gewonnen. Bis auf Jeddelo.
Jeddelo 2.
Dann auch schon die SSV Jeddelo 2, bitte.
Da hast du recht. Wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber uns lustig gemacht. Nein, lustig gemacht nicht, aber wir haben schon darüber gesprochen. Warum heißt das Jeddelo 2 eigentlich, David?
Weil, das ist jetzt eine ganz langweilige Erklärung tatsächlich, weil die aus dem Oldenburger Land kommen. Und im Oldenburger Land gibt es viele Moore oder gab es viele Moore. Und diese Moorsiedlungen, die sie angelegt haben, die haben sie dann irgendwann einfach nur noch durchnummeriert. Das passiert da tatsächlich häufig. Also jetzt nicht mehr, aber das ist da häufiger passiert. Da gibt es mehrere Orte, die 1, 2, 3, 4 heißen.
Genau, gibt es auch noch andere Orte. Aber Jeddelo 2 ist tatsächlich, also wie klar, der Alpha oder der numerischen Reihenfolge entsprechend der jüngere Ort als Jeddelo 1, hat aber mehr Einwohner, habe ich tatsächlich gelesen. Verrückt.
Ja, liegt ja auch schön am Kanal.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo Jeddelo 1 genau liegt, aber Jeddelo 2 liegt so schön am, wie auch immer dieser verdammte Kanal heißt. Oder es ist eigentlich ganz, ganz hübsch, glaube ich.
Und was trinkst du? Die zweite Frage muss ich also auch beantworten.
Ich trinke das perverseste Getränk, was ich finden konnte. Jeder, der bei Penny einkauft, der weiß, dass es da so Getränkesirups-Dinger gibt. Und also unter anderem auch Cola und hier schwarze Johannisbeer und so Zeug, das schmeckt dann wie Fanta, ja, genau. Mhm. Also diese. Und ich habe mir tatsächlich für die Nachtschichten, für die Arbeit, den Getränkesirup mit der eigenen Energy-Marke gekauft. Also, bäh.
Lecker, hört sich vielversprechend an. Bei mir ist es auch nicht viel besser. Ich trinke heute ein Krombacher 0,0.
Oh.
Ja, einfach deshalb, weil es wurde gestern ein bisschen länger. Wir haben ein sehr schönes Fest gefeiert. Es ist jetzt auch nicht mehr allzu viel da. Und wahrscheinlich ist es auch besser für meine Gesundheit heute, ohne Alkohol zu bleiben. Und den Rest der Woche auch. Naja.
Krombacher zu trinken ist nie gut für die Gesundheit.
Ja gut, da hast du wahrscheinlich auch wieder recht. Aber ich habe schon den ganzen Nachmittag Leitungswasser mit Elektrolyten getrunken und brauche jetzt irgendwas mit Geschmack.
Die habe ich auch noch. Die könnte ich da auch noch reinmischen. Dann muss ich aber, glaube ich, wirklich spucken.
Mit David in die Walachei.
David, wir haben jetzt am Stück, ne, 9 Spiele hintereinander nicht verloren. Also wenn man jetzt die ganzen Testspiele vorneweg, ne, mit einrechnet, dann sind es jetzt tatsächlich vom ersten Testspiel gegen Frohnau bis zu dem Spiel gestern in Saarbrücken haben wir 7 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen und eine Torausbeute von 38 eigens geschossenen und 7 gefangenen Toren. Also eine Tordifferenz von 31.
Ja.
Du hast mir gestern schon offenbart vorneweg, dass du heute einiges zu meckern hast. Ich frage dich jetzt wirklich, möchtest du wirklich heute meckern oder sollen wir erstmal noch die schönen Dinge bequatschen? Sprich, kulinarische Köstlichkeiten, die du mir versprochen hattest im Saarland. Fotos hast du ja nicht geschickt, bin ich sehr schwer enttäuscht heute auch, ne?
Ich hab dir ein Foto geschickt.
Hast du nicht?
Doch, du warst so zu besoffen, um es zu sehen.
Da muss ich direkt nochmal nachgucken. Oh, scheiße, du hast mir... Warte. Scheiße. Ja, okay. Ich will nichts gesagt haben. David, wie war's in Saarbrücken?
Saarbrücken insgesamt ist eigentlich für eine Großstadt ganz nett. Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Weißt du, wie viele Einwohner Saarbrücken hat?
Keine Ahnung, 130 oder so.
Ja, weil Stadion ist ja relativ klein, hatte ich gesehen. Ne? Da waren irgendwie nur 15.000 Leute drin.
Das waren ein paar, ja, 15.000 irgendwas. Ich habe irgendwo ein Foto gemacht. Es war ausverkauft, warte.
Ja.
Lass mich auch das Foto gucken. Es ist nicht so klein wie das in Münster aktuell, aber 15.500.
Ja, wo du gerade Münster sagst, du warst ja am, du bist ja schon einen Tag vor, ich sag mal, der blau-weißen Welle losgefahren mit dem Zug und warst ja einen Tag vorher schon in Münster und hast dir da schon das erste Spielchen angeguckt. Ne? Erzähl uns allen kurz, wie es da war für dich.
Erstmal mea culpa, Saarbrücke hat 183.000.
Oha.
Ja, Münster, ich bin tatsächlich mit dem Deutschland-Ticket hingefahren, ganz entspannt. Die Stadt ist halt nett. Ich habe mir auch die Innenstadt angeguckt, die Kirchen, den alte Rathaus, den Friedenssaal, wo der Westfälische Frieden verhandelt wurde. Ja, die Stadt kann ein bisschen was. Und dann habe ich ein, zwei Leutchen am Bahnhof getroffen und wir sind ganz gemütlich mit einem ganz normalen Bus zum Stadion gefahren. Und es war sehr entspannt.
Also du warst ja beim Spiel, da müssen wir kurz einschieben, warst ja beim Spiel Münster gegen den KSC, ne?
Ah ja, Entschuldigung, ja genau. Das war ja Pokalspiel Freitagabend.
Ja.
So, und das Spiel war, also gerade erste Halbzeit war, also nee, erstmal, wer den Auswärtsblock in Münster nicht kennt, der Sitzer geht. Der Steher ist absolute Scheiße. Und welches Bier haben sie da? Krombacher. Und anscheinend sind sie zu doof, um ihre Zapfanlage zu bedienen, weil die Krone ist innerhalb von, ja, für zwei Sekunden ist der ganze Schaum weg. Und dann wird es ein bisschen warm und dann schmeckt es einfach nur noch scheiße. Oh. Genau. Was gab's noch? Ja, es war relativ voll. Die Ultras standen im Stau, also die KSC-Ultras.
Ja.
Die kamen dann tatsächlich erst nach Anpfiff.
Oh.
Erste Halbzeit vom KSC war gar nichts. Also wirklich gar nichts.
Mhm.
Also weniger als gar nichts. Und zweite Halbzeit wurden sie dann ein bisschen besser. Und zum Ende hin hast du dann gemerkt, dass Münster müde wurde und dass der KSC deshalb ja besser ins Spiel gekommen ist. Aber man muss ja sagen, KSC hat 2-1 gewonnen, nachdem sie hinten lagen.
Ja.
Die ersten beiden Tore waren Fernschüsse. Also aus Stadionsicht war es einfach nur so Kullerbälle, wo beide Torhüter eigentlich hätten rankommen müssen. Aber hey, Marvin Wanicek, da will ich nichts gegen sagen.
Aber schön, dass der KSC, unsere Freunde aus Karlsruhe, das noch gedreht haben. Ne? Wie der schon sagt, das ja. nach dem 1:0 für die Münsteraner. Weil ich schon vermutet hatte, du hattest mir per WhatsApp so ein geiles Foto geschickt, ne? Von dem ich, was ist das in Münster? Der Dom? Ist das ein Dom oder was ist das? Eine Kathedrale?
Nein. Sie haben einen Dom. Das ist aber nicht der Dom, das ist die Kirche St. Lamberti am Markt.
Okay, weil, und das Schöne an dem, nur für euch da draußen, man hat gesehen, dass oben direkt am Turm unterhalb der Uhr drei große Käfige hingen und ich habe mich gefragt, wer da wohl drin war und ich hätte mir vorstellen können, dass da vielleicht die Kollegen Wanicek und so weiter denn da drin wären, aber klär uns auf, es waren die, was, Anführer des Täuferreichs, hast du mir geschrieben. Wer sind die denn?
Richtig, die Anführer des Täuferreichs von Münster. Okay, jetzt.
Mach es kurz, aber erklär's mir. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Der Historiker-Modus wird angeschaltet. Man muss sich vorstellen, die Reformation war in den 1520ern und so 15 Jahre später, also ich glaube 1534, lass mich lügen, kam dann die Reformation auch in Münster an und der Stadtrat hatte dann das Problem, dass nicht die von oben verordnete, so gemäßigte Form sich verbreitete, sondern halt von so Laienpredigern die radikalere Form. Und die heißen Täufer, weil sie die Kindertaufe tatsächlich nicht akzeptierten, sondern nur, wenn man sich als Erwachsener aus freien Stücken nochmal taufen lässt. Und die haben es dann tatsächlich irgendwann geschafft, den Pöbel zu organisieren, aufzustacheln, aufzuwiegeln, den Stadtrat zu vertreiben, den Bischof von Münster zu vertreiben, die Macht zu übernehmen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, die ihn unliebsamen erst aus der Stadt zu schmeißen. Nachdem der Bischof dann angefangen hat, die Stadt zu belagern, haben sie auch Kopf kürzer gemacht und das Ganze hat hier gedauert von 34 bis 35, also ein knappes Jahr. Die führten dann so lustige Ideen ein wie Gemeinschaftsbesitz, ja, also quasi eine Art früher Kommunismus, weil es in der Stadt einfach mehr Frauen gab als Männer, haben sie irgendwann die Vielweiberei eingeführt. Kann auch einfach sein, dass die Anführer Bock auf viele Weiber hatten, weiß man, Männer, ne? Und irgendwann hat der Bischof dann aber die Stadt tatsächlich erobert. Die Anführer wurden auf dem Marktplatz öffentlich gefoltert, hingerichtet und die von den drei Schlimmsten, die Totenkörper, die waren nicht mehr lebendig, die Totenkörper wurden in diese Käfige gehängt.
Okay, zur Abschreckung.
Und zur Abschreckung. Und seit 1535 hängen da diese Käfige. Das ist historisch tatsächlich gar nicht so unüblich. Unüblich ist es nur, dass sie bis heute hängen geblieben sind. Das sind tatsächlich noch die Originalkäfige.
Ach krass, ja, okay. Aber da sind wir schon wieder bei religiösem Extremismus, ne? Also ich meine, da sind dann die Täufer beziehungsweise die Gegenbewegung damals ist ja nicht so weit heute zum islamischen Staat, wenn man diese Brücke mal so schlagen darf. Oder ist das jetzt schon zu tough für so einen Podcast? Weiß ich nicht.
Nee, das lässt sich durchaus damit verbreiten. Die ganze Reformation, also wenn man heute in so eine evangelische Kirche geht, die sind ja die Gechillten.
Ja.
Quasi.
Ja, genau. Und dann,
das war die Reformation ja überhaupt nicht. Die Reformation hat ja erst aufgezogen mit überall ist der Teufel am Werk und erst dadurch, also nicht nur dadurch, aber das war ein großer Antreiber zum Beispiel für die Hexenverfolgung, weil erst ab dieser Zeit, ja, erst so 1520, fing man an, überall wirklich den Teufel und die Hexen und etc. zu sehen.
Ja.
Und das waren nicht die bösen Katholiken. Die Inquisition ist dann, nee, das war. Die Evangelien waren dann nicht netter. Und nein, du kannst es nicht ganz damit vergleichen, weil die Täufer waren tatsächlich, die haben, glaube ich, für 1534 die Apokalypse erwartet. Also war wirklich, jetzt ist auch egal, jetzt können wir auch so viele Frauen heiraten, wie wir wollen, und weil das ist eh nächsten Monat vorbei alles.
Okay, dann sind sie mir inhaltlich ja doch schon wieder deutlich näher, als ich dachte.
Mit der Vielweiberei?
Nein, mit der Apokalypse. Nicht mit der Vielweiberei, das möchte ich hier nochmal ganz deutlich. Naja, gut. Danke auf jeden Fall für den schönen Exkurs.
Also ich könnte noch 3 Stunden...
Ja, ich weiß. Aber noch haben wir keinen Geschichtspodcast, wir machen Fußball. Unsere Frauen haben heute gespielt und zwar bei
Schreibt uns, falls ihr einen Geschichtspodcast haben wollt.
Dann machen wir den auch noch. Das wird lustig. Du hast Ahnung, ich gar keine und wir machen es trotzdem. Aber es ist ja der Status quo jetzt ja auch schon. Naja.
Genau.
unsere Frauen haben heute bei Turbine Potsdam gespielt und haben gewonnen.
Die haben das Spiel noch gedreht. Die lagen 1-0 hinten. War wohl auch ziemlich schwierig. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich DFB-Pokalkonferenz geguckt. Aber nach dem, was man so gehört hat, war es wohl ein schwieriges Spiel, aber sie haben es halt in der zweiten Hälfte noch gedreht gekriegt.
Ist aber geil, also herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Sie sind offenbar wirklich angekommen in der Liga, ne? Ist ganz geil, finde ich.
Ja, also finde ich sehr, sehr gut, weil nach dem ersten Spiel muss man ja schon ein bisschen Sorge haben, aber klar, wenn du neu in der Liga bist als Aufsteiger, also entweder startest du gleich voll durch oder du brauchst halt so eine Phase, wo du dich eingewöhnen musst. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, ja, Köln 2 war Mitaufsteiger und Turbine Potsdam ist jetzt, seit Jahren im Niedergang begriffen. Das ist jetzt auch nicht mehr so der Maßstab.
Ja.
Aber das ist tatsächlich der dritte Sieg in Folge. Ja. Dazwischen war ja noch das Playoff-Spiel zum DFB-Pokal.
Ja.
Sehr gut.
Definitiv. Also freut uns auf jeden Fall, dass die Frauen und Mädels, hört sich immer so blöde an, aber
Also tatsächlich sagen die Frauen zum Beispiel vom West End Girls und sowas, die sagen auch Mädels. Okay. Kann man ehrlicherweise auch, die meisten, die sind dann wirklich so, also maximal Anfang 20.
Ja, ich meine das auch gar nicht irgendwie aufs Alter bezogen, sondern so grundsätzlich ist eher so eine freundliche, positive Stimmung. Ne? Wenn ich das Wort Mädels sage, dann meine ich das nicht abwertend oder so, sondern eher so,
hey, cool. Nee, das sind unsere Mädels.
Ja, genau. So wie ich bei unseren Jungs ja auch unsere Jungs sage. So. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass sie jetzt angekommen sind in der Liga und hoffe, dass wir da noch sehr, sehr viele weitere Positivmeldungen mitbekommen und dass es jetzt schön weiter aufwärts geht. Es gab eine weitere positive Nachricht, David. Du weißt ja, wir hatten ja intern in unserem OFC und auch außerhalb teilweise das Glück, dass wir beim Mitgliedervorverkauf für das Spiel in Braunschweig an Tickets gekommen sind. Also einmal natürlich mit dem OFC und dann aber noch zusätzliche Tickets über den Waiting Room und dieses ganze Bohai, was Hertha da jetzt zur neuen Saison aufgezogen hat. Wie der Teufel so will, vielleicht ist es auch Karma, who knows, aber war meine Karte ja die einzige, die immer noch nicht angekommen war nach circa 3 Wochen. Ne?
Ich sag da nicht zu.
Gestern war sie plötzlich da. Ich habe das aus der Entfernung schon gesehen. Der Postbote in seinem Elektromobil stand bei mir im Vorgarten. Und ich habe schon genau gesehen, diese schöne Hertha-Fahne auf dem Briefumschlag. Bin rausgerannt, habe ihm einen Schmatzer auf die Wange aufgedrückt und war echt positiv überrascht. Ein bisschen geärgert habe ich mich dann allerdings. Und ich will jetzt hier nicht Korinthen kacken, aber ich habe kein Problem damit, für dieses Hard-Ticket extra 5 Euro zu bezahlen für den Versand. Ne? Wenn ich aber dann sehe, dass oben rechts 95 Cent aufgedruckt ist für den automatisierten Versand, dann frage ich mich, sind wir schon im organisierten Gebrauchtwagenhandel angekommen oder was ist das jetzt für eine neue Unternehmensstrategie?
Ich habe das Gefühl, sie pressen gerade überall Geld raus, wo sie Geld rauspressen
offenbar können. Offenbar. Also da müsst ihr vielleicht nochmal nachbessern, Hertha.
Aber wie gesagt, die 5 Euro sind eigentlich stabil. Das hat immer 5 Euro gekostet.
Ist für mich auch grundsätzlich okay. Ich würde auch, wenn sie einfach sagen, ey, gebt uns einfach so 5 Euro, weil wir Hertha sind und wir die Kohle brauchen, dann überweise ich da 6 oder 7 oder 8 Euro. So, da habe ich kein Problem mit. Nur so wirkt es halt irgendwie affig, finde ich. Aber nun gut.
Ja, wann Mitgliederanteile?
Ja, genau.
Analyse, Gemüse.
So, und dann hatten wir noch auch wichtige News, weil wir kommen jetzt mal langsam so Richtung Spiel. Ne? Wir hatten einen Abgang und einen Zugang diese Woche. Wir hatten nämlich auf der Abgangsseite Matte Winkler, der sich nach Anderlecht verabschiedet hat. Geil fand, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob du das mitgeschnitten hast, bestimmt auch, dass der tatsächlich in seiner ersten Woche in Belgien dann 11.300 Kilometer hin und her geflogen ist, weil er dann in den Playoffs zur Europa League mit Anderlecht in Kasachstan gespielt hat, gegen Kairat Almaty und dann wieder zurückgeflogen ist. Das finde ich spektakulär. Da ist er jetzt schon deutlich weiter rumgekommen, in einer Woche Belgien, ne, als vorher in seinen ganzen, wie lange war er seit, glaube ich, weiß nicht, 5 war oder so bei Hertha, in all den Jahren zuvor. Das finde ich schon spektakulär und da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht, Mathe. Endlich siehst du was von der Welt.
Das war jetzt aber hart.
Ja, Entschuldigung, aber das ist doch irgendwie nicht ganz unwahr, oder?
Naja, gut, wenn du nach Regensburg fährst, dann hast du auch schon fast 11.000 Kilometer auf dem Tacho.
Gut, das stimmt natürlich. Wir haben einen Zugang und zwar Farid Alfa Ruprecht. Du hast ihn gestern ja schon in echt bestaunen dürfen, sagen wir mal ganz frech. Es ist unsere zweite Laie, nachdem wir auch Adewumi ausgeliehen haben. Es ist jetzt eben Alpha. Ich kürze mal ab, ne? Alpha, ich sag nicht mehr immer Alpha Ruprecht, das ist mir ein bisschen zu lang. Alpha.
Ich muss dich leider korrigieren. Der heißt Copyright bei meiner Frau Alpha Romeo.
Alpha Romeo, auch schön. Schöner Sportwagen, ne? Er kann. Also die Trades, die er mitgebracht hat, sprich, wenn man sich die Scouting-Reports und so weiter anguckt, dann ist er offenbar ein feilschneller Spieler. Ich bin ehrlich, ich kannte ihn vorher nicht, wahrscheinlich die wenigsten. Aber wenn ich mir das so durchlese, dann ist er offenbar eine Rakete. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, wie der bei Bochum gespielt hat, weil da kam er ja her. Aber die Endgeschwindigkeit ist ja mindestens Matte Winkler, tendenziell Topspeed noch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch ein Flankengott ist oder nicht, weil ich glaube, er ist nicht so dieser inverse Typ, weil er ja Rechtsfuß ist. Matte Winkler war ja immer Linksfuß auf der rechten Seite und konnte deshalb immer nach innen ziehen. Bin ich mal gespannt, ob er das auch hinkriegt oder ob er tatsächlich gekauft wurde, um jetzt wirklich Gröning mit Flanken zu füttern. Wir werden sehen. Und gleich kannst du mir dann auch, wenn wir beim Spiel angekommen sind, nochmal sagen, wie du seine ersten paar Minuten im blau-weißen Trikot so mitgeschnitten hast und was du so für einen Eindruck hattest. Wir sind kurz vor der Leihe, da will ich nämlich mit dir noch drüber sprechen, nicht Leihe, sondern Kauf von Mats Pedersen. 29 Jahre alt, Linksverteidiger aus Augsburg. Hat über 100 Bundesligaspiele gemacht und du weißt ja, ich bin so ein kleiner Aficionado des dänischen Fußballs. Ich kannte ihn halt schon und es wurde überall geschrieben, dass der ehemaliger Nationalspieler in Dänemark ist. Dem ist nicht so. Also er ist schon Nationalspieler, allerdings nur im U-Bereich. Also für die A-Nationalmannschaft hat er kein Spiel gemacht. Nichtsdestotrotz ist er, glaube ich... Ja, nee, hack rein. Ja.
Beichten?
Beichte.
Mir sagt er überhaupt nichts.
Okay. Ich hatte ihn tatsächlich auch bei Kickbase, weil du weißt, ich kaufe ja immer gerne die Dänen zusammen so, ne? Der ist schon ein geiler Spieler. Also sind wir ehrlich, der ist mit 29 sicherlich auf dem Peak. Klar, der hat jetzt auch 2 Jahre lang wenig gespielt bei Augsburg, weil er meistens auf der Bank saß. Aber der hatte, glaube ich, schon 2 oder 3 wirklich gute Jahre in Augsburg. Und das ist schon so ein Typ, der bringt dir jetzt offensiv jetzt nicht so richtig viel, aber ist so ein richtig klassischer Linksverteidiger, ne? Also, Icke aus dem OFC, ne? So wie der Fußball spielt, so glaube ich, spielt Mats Pedersen auch. Also, das glaube ich, können wir schon ganz gut gebrauchen.
Langsam und qualvoll?
Nein, ich meinte damit Intensität, Zweikampf, Laufarbeit und Physis, Mann.
Ach, du redest von der dritten Halbzeit, ja.
Ja.
Ja, ja.
Nein. Also sollte es dazu kommen, dass wir den für kleines Geld kaufen, dann feiere ich das extrem, weil wir denn den nächsten skandinavischen Spieler in unseren Reihen haben. Und wenn die Skandinavier für eins bekannt sind, dann, dass sie nie aufgeben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil wir sicherlich noch eine sehr lange Saison vor uns haben werden, wo nicht alles immer so Gold bleibt, wie es aktuell glänzt. Und da glaube ich, dass Mats Pedersen, gerade weil wir auf der Position ja auch wirklich definitiv noch jemanden gebraucht haben, ne, weil du siehst das ja jetzt schon, die kommenden zwei Spiele ohne Seevolk, der ja mit Rot völlig zu Unrecht da jetzt rausgecancelt wurde von der Liga, beziehungsweise der Schiedsrichterei, hättest du dann halt schon Kolbe rausziehen müssen aus der Innenverteidigung, die ja wirklich Bombe läuft im Moment, und dann hättest du da wieder umbauen müssen. Das wäre schon scheiße irgendwie. Oder halt eben Maison Grote halt, habe ich das so ein bisschen französisch ausgesprochen, ne? Weil wir, glaube ich, gar keinen Franzosen mehr im Kader haben. Aber naja, sonst hätten wir den schon aufstellen müssen, der das möglicherweise auch gut kann. Aber Leitl, wissen wir ja auch, ist ja jetzt nicht der Typ, der grundsätzlich, wenn er nicht muss, also wenn er noch irgendeinen Weg findet, um den jungen Spieler herum seine Startelf aufzubauen, dann nutzt er jeden Weg, jede List, die er da finden kann.
Hast du etwa Croissant in Zug?
Ein bisschen, aber nun gut. Der taucht später nochmal auf, ja. David, ich verspreche es dir.
Was? Nein.
Na gut.
Nein, wie gesagt, Pedersen sagt mir nichts. Also irgendwann hast du ja auch die ganzen Spieler mal gehört, aber ja. Pedersen tatsächlich null. Ja, warum nicht? Wenn er es ordentlich macht, Bundesliga-Erfahrung ist immer gut. Und da ist mir auch relativ egal, wenn er jetzt, was ist er, 29? Ja,
ja.
Die Mannschaft kann Erfahrung gebrauchen, definitiv.
Ja.
Und er wird keinem seinen Platz wegnehmen,
behaupte ich mal. Nee, eben, genau. Der ist sicherlich keiner, den du irgendwann wieder gewinnbringend verkaufst. Ne? Also der Marktwert wird tendenziell eher noch weiter jetzt in den Keller gehen, einfach aufgrund des Alters und weil er also von der ersten
Liga geht. Ich habe nachgeguckt, ne? der Marktwert ist jetzt bei 800.000.
Ja, so. Aber er erfüllt halt zumindest, er schließt eine Kaderlücke, die wir halt eindeutig hatten. Ne?
Definitiv, definitiv. Und wenn wir jetzt noch einen guten zweiten Stürmer neben Gröning hätten.
Jetzt ist aber mal. Du wirst schon wieder komisch, David. Aber naja.
Wieso werde ich komisch? Hast doch gesehen, was Schuler da veranstaltet hat.
Ja, aber er kann Gröning doch nichts dafür.
Nein, einen guten zweiten Stürmer neben Gröning.
Ach so, okay, gut, das hatte ich überhört.
Sorry. Ich würde niemals auch nur ein schlechtes Wort über Gröning
machen. Ich dachte gerade schon irgendwie, ne? Aber naja, so, das Spiel in Saarbrücken.
Ja. Ich hatte dann mein schönes Hotel am Hauptbahnhof in Münster. Da habe ich dann morgens um 5 in den ICE gesetzt, bin einmal dieses verflucht hässliche Rheinland runtergefahren.
Mhm.
Also da sieht ja wirklich jedes Kaff aus wie, also Gottes Willen. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe, war Gelsenkirchen. Das wäre jetzt echt noch, boah. Bin dann runter nach nach Trier, ich verwechsel die immer. Koblenz, Trier, Koblenz. Das, was davon nördlicher ist, bin dann in die Regionalbahn gefahren, habe dann festgestellt, okay, die wird zwischendurch getrennt. Muss also aufpassen, dass du nicht aus Versehen nach Luxemburg fährst.
Mhm.
Und Koblenz ist das. Koblenz. Und
warst du mal in Trier, David? Kleiner Einschub. Warst du schon mal in Trier in deinem Leben?
Nein, tatsächlich nicht.
Ich war zweimal mit dem Lateinunterricht in Trier wegen der Porta Nigra, die da ist. Das würde dir bestimmt auch gefallen.
Ja, wollte gerade sagen, da habe ich, glaube ich, was verpasst. Weil,
da also, gibt es auch direkt an der Porta Nigra gibt es das Bit an der Porta. Da bin ich quasi, wenn du so willst, biertechnisch zum Mann geworden.
Ja, weil, also alles nördlich von Koblenz kannst du auch abreißen, es vermisst keine Sau, ist einfach nur scheiße hässlich.
Mhm.
Ab Koblenz wurde es dann tatsächlich nett und die Regionalbahn fährt an der Mosel lang.
Mhm.
Also genau an diesen ganzen Weinbergen und so. Da ist echt schön. Da
ist schon schön, ist eine schöne Ecke, aber man fährt sich halt echt einen Wolf ab da, ne?
Ach, das ging. Und wenn du so eine schöne Ecke hast, dann fast bin ich gefahren, 2 Stunden oder so. Es war echt, es ging voll. Und dann halt nach Saarbrücke und dann, ja, bin ich da ausgestiegen und das war dann, wie soll ich sagen, jeder von uns Herthanern hätte einen Polizisten an jeder Hand nehmen können.
Ja.
Aber es war gar nichts. Es war absolut friedlich, es war total entspannt, es war, also auch in der Regionalbahn, also man hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwer kommt und Stress macht.
Meinst du, die haben nochmal extra nachgelegt über Nacht, weil am Vorabend ja dieses völlig auseskalierte Spiel Mannheim-Lautern stattgefunden hat mit diesen ganzen Verrückten da?
Also es waren Saarländer, also die Polizisten, es waren Saarländer und Bayern. Und ich bin mir relativ sicher, das ist jetzt so meine persönliche These, dass die aus Mannheim gar nicht nach Hause gefahren sind, sondern einfach über Saarbrücken
rübergekommen wurden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Magst du recht haben, ja.
Es war wirklich extrem.
Ja.
Und zwar nischt. Ja. Es war wirklich nischt.
Wie ist denn grundsätzlich die Szene von Saarbrücken? Ist das eher gewaltbereit oder sind die eigentlich eher freundlich, friedlich?
Die sind eher friedlich. Also klar, sind, wenn es dann so ein Derby ist, dann sind sie auch ein bisschen, aber das ist ja bei jedem Derby.
Ja.
Aber ansonsten ist das ein, nee, sind halt Saarländer. Es sind Franzosen, was willst du machen? Was wollte ich sagen? Nee, also es war wirklich gar nichts. Vor allem, es liefen schon die ganzen Herthaner in Trikot und mit Schal durch die Stadt. Da war ja nichts. Und dann haben sie aber irgendwann angefangen, nee, also die Herthaner, die neu mit den Zügen angekommen sind, nee, ihr müsst da runter, ihr müsst da runter. Dann sind die Leute aber trotzdem durch die... Und irgendwann fingen sie an mit, ja, es gibt ja eine Fantrennung. Aber ihr könnt ruhig zum Stadion laufen.
Naja, okay.
Also
ich hatte auch von euren Bildern, ne, die ihr so geschickt habt, hatte ich auch dann tatsächlich den Eindruck, dass es sowieso sehr friedfertig auch angelegt war, auch aus unserer Kurve heraus, weil die Choreo, also ich fand die erstmal sehr, sehr schön, ne, also optisch richtig toll. Auch hier steppt der Bär, ne, das auf dem großen Banner, das sah geil aus, war schön gemalt und so. Und was ich aber stark fand, war, dass dann halt natürlich die üblichen Rauchtöpfe, aber dass ihr vor allem Konfettis und Luftschlangen und Luftballons hattet. Das fand ich richtig cool.
Da hatten sie wirklich viel von besorgt. Und das haben sie jedem, also du hattest da ungefähr 5 Hände voll.
Ja, ich habe das gesehen, ne? Zwischen euren Füßen lagen überall auch noch hunderttausende Luftballons, die gar nicht die man gar nicht mehr aufblasen konnte, ne? Der ganze Boden war voll.
Ich habe ungefähr 10 Stück aufgeblasen. Dann war ich los, einmal pinkeln, komm wieder. Und dann war da irgend so ein Vollpfosten.
Ja.
Der anscheinend mit seinem Ticket durch den Block gelaufen ist und seinen Platz gesucht hat, der auf dem Ticket stand.
Ja, sehr gut.
Und der hat all meine Ballons weggekickt, weil die da lagen.
Reihe Alter. 16, Platz 47, ne? Genau.
Und das ist mein Platz. Alter, hätte er das gemacht, wenn ich da gewesen wäre. Alter,
ja, geil. Nein, aber
das waren meine Luftballons.
Aber das war schön, fand ich, ne? Halt gerade als Gegenpol zu dem, was am Vorabend ja jeder von uns im Fernsehen auch gesehen hatte, ne? Diesen Irrsinn da. In Mannheim, ne, da war das, fand ich irgendwie schön, weil das halt eher so, ich sag mal so, Bällebutton-mäßig wirkte, ne, und einfach eine schöne, friedliche, harmonische Geschichte war so, ne, das war irgendwie so geil.
Ja, ich fand's auch nett.
Ja.
Es war einfach, ja. Was man allerdings kritisieren muss, also zwei kleine Dinge, die Choreo, vielleicht sollten sie nächstes Mal jemanden auf den Zaun setzen, der auch aufpasst.
Mhm.
Weil der eine Kollege am Ende, der war nicht so ernst bei der Sache.
Okay.
Und dann eine Sache, die ich nicht... Das hat selbst Wolfsburg hingekriegt, ja? Wolfsburg, wenn es heißt, alle in Weiß nach Saarbrücken, dann fahre ich doch in Weiß nach Saarbrücken. Dann setze ich mich dann mit Dunkelblau hin. Ich setze, ja, das gestreifte Heimtrikot, ja, kannst du noch durch. Aber ich setze mich nicht in Dunkelblau hin. Ich setze mich auch nicht im Grün, diesem Mintgrün dahin. Leute, wenn es heißt, Weiß nach Saarbrücken, dann ziehst du dir notfalls ein weißes T-Shirt über.
Du weißt aber schon, dass mir das tendenziell hätte auch passieren können, weil ich es einfach mal wieder nicht mitgeschnitten hätte, ne? Und dann plötzlich in dem Auswärtsgelb von letzter Saison da gestanden hätte.
Ich weiß halt nicht, wo der Fehler war.
Ja.
Ob das halt nur über die FKO verkündet wurde und die Leute es deshalb nicht mitgekriegt haben. Vielleicht machen es andere Vereine über die offiziellen Social-Media-Accounts, keine Ahnung. Aber selbst Wolfsburg hat es hingekriegt.
Und ja, es schließt sich ja eigentlich auch von selbst, ne? Wenn jetzt gerade beim letzten Heimspiel gerade erst die T-Shirts verteilt wurden, die neuen Achse-T-Shirts, dann ist das irgendwie selbsterklärend normalerweise, ne?
Ja.
Aber gut.
Also es war... Ja, also das war schwach von allen Seiten. Ganz ehrlich, wenn es heißt, ein Weiß, dann ein Weiß.
Punkt. Hat man aber nochmal, also hat man aus dem Fernsehgerät aus der Sicht nicht wirklich gesehen. Also das ist nicht aufgefallen.
Ja, ich habe ja die Zusammenfassung gesehen. Da wurde ja eigentlich nur offiziell waren es ja C1 ja. bis 3, glaube ich, und du hast halt nur die Stehblöcke gesehen. Ja. So, also gerade bei unserem Sitzer war das sehr.
Ja. Ja. Ich lese mal kurz einmal noch die, oder ich sag einmal noch kurz die Aufstellung vom Spiel und dann kannst du direkt mit deinem ganzen Hass, den du ja heute über die Mannschaft ergießen wolltest, kannst du dann direkt starten, David. Dann hast ja. du, gebe ich dir jetzt einfach ein paar Minuten, wo du dich mal so richtig auskotzen kannst, bevor ich denn auch was dazu sage. So, wir hatten im Tor Gersbeck, in der Deckung hatten wir Seevolk, Kolbe, Gechter und Eitschberger. Davor die Doppel-Sechs mit Sesser und Seguin auf den Außen, Brekalo links, in der Mitte Guram und Thorsteinsson für Winkler. Ne? Von Anfang an spielt auf rechten Seite und Gröning dann wieder als Funkturm vorne drin. Was hast du denn ganz persönlich gedacht, als du gesehen hast, okay, rechts außen, auf der Außenbahn steht jetzt unser Isländer und nicht Adewumsi oder auch Alfa Romeo?
Oder ein Die.
Oder ein Die. Was hast du denn gedacht?
Ich habe tatsächlich zuerst an ein Die gedacht.
Da hast du doch schon in einen Luftballon gebissen, oder nicht?
Ja, ich war relativ wenig. Nein, in meine Leona tatsächlich, aber sehr fest. Ich war nicht begeistert.
Ja, wir kommen gleich noch mal zu Thorsteinssons Performance. Aber hat dir grundsätzlich das Spiel gefallen? Also ich leg mal vor, ich fand das Spiel extrem dominant von uns. Also wir haben schon geil gespielt und ehrlicherweise genauso gut und dem Gegner den Stempel aufgedrückt, wie wir es auch in den letzten Partien gemacht haben. Also Hertha hat wirklich, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben extrem viele Torchancen rausgespielt und erarbeitet, nur haben halt sehr lange die Bude nicht getroffen. Das ist das Einzige, was man den Jungs aus meiner Sicht vorhalten kann.
Ja, man muss dazu sagen, erste Pokalrunde, immer schwer.
Genau.
Saarbrücken im Pokal, immer schwer.
Mhm.
Aber irgendwann musst du auch einfach das verdammte Tor treffen.
Da bin ich also bei dir.
Ich habe mich tatsächlich in der ersten Halbzeit nicht, da war ich nur, dass das nicht, also aus Stadionsicht nicht sehr gut war, weil du es halt, weil es mal wieder die Konsequenz gefehlt hat. Es bringt dir nichts, wenn du den tollsten Fußball der Welt spielst, wenn dann die letzten zwei Pässe ungenau sind, was mal so. In der zweiten Halbzeit habe ich mich dann ein bisschen sehr aufgeregt.
Das ist vielleicht auch der Sonne geschuldet, ne, David, oder?
Genau, also nach der Pause war es tatsächlich sogar gut, würde ich behaupten.
Hast du viel getrunken eigentlich, als du das so geguckt hast, oder?
Warum fragst du?
Weil es genau umgedreht war. Wir haben die erste Halbzeit komplett dominiert und Saarbrücken war nur anfangs der zweiten Halbzeit ein bisschen, haben sie mal versucht, mit Fußball zu spielen. Es war aber auch wirklich schwach von denen. Und das war's. Ey, David, wir haben am Ende, war es wirklich so, ich meine, das ist völlig absurd. Die Statistiken, die wirst du dir ja selber auch angeguckt haben. Die X-Goals.
Es interessiert mich nicht, was für eine Statistik.
Ja, ich lese es dir trotzdem gerne vor. 0,26 Saarbrücken zu 3,19. Sowas habe ich, glaube ich, echt noch nie bei Hertha gesehen. Torschüsse 7 zu 33. Wir hatten 9 Großchancen. Gespielte Pässe. Saarbrücken 395, wir 655. Ey, für 655 gespielte Pässe brauchen wir sonst 3 komplette Spiele. Das ist wirklich beeindruckend. Ballbesitz 63% für uns zu 37% von Saarbrücken. Da kann mir also wirklich niemand, der das Spiel mit eigenen Augen gesehen hat, kann mir da einfach nicht erzählen, dass Hertha nicht gut war. Wir waren bockstark, wie man so schön sagt. Wir haben nur das scheiß Tor nicht getroffen.
Es kommt auf den Standard an, den du anlegst. Das sind ja auch immer noch alle der festen Überzeugung, Crosson war der Überspieler, den wir jemals... Und wahrscheinlich waren seine Statistiken, da kann hier
Schwitzki.
Der Schwitzki kann dir garantiert die super Statistiken, macht er ja gerne die super Statistiken rauskramen, warum der jetzt in den Top 10% aller Spieler in Europa ist.
Ja.
Das ist mir aber scheißegal. Ja. Wenn du noch das Tollste spielst und das größte Potenzial hast und dies und das, wenn du nicht produktiv bist,
ja,
dann geht mir das ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Und sie waren nicht produktiv, das ist ja das Problem. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht dominiert haben. Aber
ja, da bin ich bei dir. Die haben das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie aus ihren 33 Chancen nur ein fucking Tor gemacht haben. Das im Übrigen sehr, sehr schön war, ne? Also Seguin, wie er den da eingeschweißt hat aus 28 Metern, das war glaube ich, auch auf eure Seite, ne? Oder?
Ja.
Das war geil. Und David, ganz kurz, hast du gesehen, wie der Ball geflogen ist? Das war wie beim Baseball, nennt man das
Knuckleball. Nein, das habe ich nicht gesehen. Und es hat nämlich mit diesem Tor zu dem Zeitpunkt niemand gerechnet.
Ja, okay.
Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, um die anderen Spielstände zu gucken.
Ja.
Um mich rum waren alle komplett verwirrt, warum denn jetzt auf einmal ein Tor gefallen ist.
Okay.
Also ich stehe da nicht allein. Es hat tatsächlich keiner damit gerechnet, dass wir ein Tor schießen.
Ja. Also nochmal zurück. Das Tor von Seguin, ne, war wirklich wunderbar geschossen und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber der Ball hatte überhaupt keinen Drall. Man sieht das aus der Superzeitlupe, der dreht sich wirklich überhaupt gar nicht. Keine Rotation in irgendeine Art und Weise. Der fliegt wirklich wie so ein Knuckleball auf den Torwart zu und dreht sich dann ohne irgendeine Rotation, ich weiß gar nicht, wie das geht, ne, fällt der einfach quasi in die Ecke rein oben. Das ist also wirklich ein geiles Tor gewesen, ein geiler Schuss gewesen. Ich weiß nicht, ob er es selber nicht glauben konnte, aber er stand dann da wie vom Donner gerührt, wie so eine Litfaßsäule, stand er denn da und hat sich dann beglückwünschen lassen. Aber war ein sensationelles Tor, also wirklich Hut ab. Geile Nummer. Er hat zu Recht. Er hat zu Recht am Ende weil die Kickernoten sind noch nicht drauf, deshalb musste ich mir die Flash-Score-Werte angucken. Er hat tatsächlich mit 8,5 den Top-Wert geschafft. Seguin als bester Spieler gewertet. Und ich finde zu Recht, weil er wirklich ein fabulöses Spiel gemacht hat. Ne? Die ganzen Statistiken bei Seguin sind wirklich 1A gewesen. Da hast du schon gesehen, was der Junge eigentlich drauf hat. Ne? War jetzt. Ende letzter Saison ist er so ein bisschen irgendwann dann ja auch mit untergegangen, aber erinnerst du dich noch, wie wir letzte Saison, als er denn da war, sehr froh waren, dass er da ist, weil man schon gesehen hat, dass der so ein Spiel auch leiten und lenken kann, ne?
Ja.
Genau.
Also ich bin immer noch nicht d'accord mit deinem, wir waren so super toll stark. Also das ist gerade in der, ja, wir haben ziemlich gut losgelegt und eine, aber gerade der, ach, wie heißt er, Nankishi oder sowas? Also der links bei Saarbrücken. Ja,
der Außenstürmer. Immer
laufen, der Außenstürmer, der konnte laufen und flanken und so, weil bei uns auf dem rechten Flügel keine Sau war. Den haben sie immer laufen lassen. Und die hatten in der ersten Halbzeit, ich glaube, zwei sehr gute Chancen, wenn ich mich recht erinnere. Also klar, man hat den Klassenunterschied gesehen und Saarbrücken hat sich auf das Kontern verlegt, so wie man es so als Pokal unterklassige Pokalmannschaft halt macht.
Ja.
Aber die waren jetzt nicht komplett chancenlos.
Also wir haben das ja schon häufig gehabt, ne? Wenn man im Stadion ist, mit allen Sinneseindrücken und Wahrnehmungen, die man da so hat, glaube ich, kriegt man es immer auch nicht so richtig 100% mit. Aber es war schon ein geiles Spiel. Ich weiß auch heute irgendwie, ihr habt euch im OFC-Chat da auch irgendwie nochmal, also nicht alle, aber der eine oder andere auch nochmal so ein bisschen erzürnt irgendwie, dass das ja irgendwie nicht so geil war und bla bla bla. Aber es war schon ein geiles Spiel. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass wir immer noch Zweitligist sind, ne? Es ist natürlich auch nicht Champions-League-Niveau, darf man nicht vergessen. So, und wir hatten natürlich Aderlass, aber die Mannschaft hat schon wieder einen extremen Zusammenhalt gehabt und wie gesagt, es ist ja belegbar, sie haben extrem viele Chancen herausgespielt und das Einzige, was man denen halt vorwerfen kann, ist, dass auch in der ersten Halbzeit als, was weiß ich, Thorsteinsson irgendwann nach 10 Minuten schon den Ball eigentlich ins linke Eck und der Torwart den noch um den Pfosten dreht, dann hast du irgendwie, als Grönning da hingeflogen ist und den Schuss, einen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Also da waren schon ein paar Dinger, wo du eigentlich normalerweise dann in die Pause schon mit einem 3-0, mit einer 3-0-Führung gehen musst. So, ne?
Und dann, natürlich, klar, kannst du durchaus, hätte das Spiel auch hergegeben, will ich dir auch gar nicht widersprechen. Es hätte aber auch 0-2 zur Pause stehen können.
Ja, gut, aber dann wäre Saarbrücken, glaube ich. Ja, dann wäre Saarbrücken aber sehr lucky gewesen. Das wäre, glaube ich, das wäre unverdient gewesen. Im Übrigen, also kleiner Einschub, hast du das?
Das ist Pokal.
Ja, genau. Hast du das gesehen, wo Hertha TV hatte heute so ein Reel rausgepowert, wo sie nach dem Elfmeterschießen dann zu den Spielern oder mit den Spielern Richtung Tor rennen, Richtung Wersbeck rennen und dann aus dem Off irgendwo hinten einer brüllt so, habt ihr nicht verdient. Das fand ich krass irgendwie, ne? Wer war das denn? Das muss ja irgendein Saarbrücker Ordner gewesen sein, der halt die ganze 90 oder 120 Minuten nur mit dem Rücken zum Spiel gestanden hat, ne?
Ganz ehrlich, aus Stadionsicht war es tatsächlich viel knapper.
Naja, okay.
Aus Stadionsicht war es tatsächlich ein relativ ausgeglichenes Spiel.
Also es war ja vom Ausgang des Spiels natürlich auch deutlich knapper, weil wir ja, ist ja faktisch so, wir haben ja im Elfmeterschießen gewonnen, so, ne? Also wenn ein Spiel faktisch ins Elfmeterschießen geht, ist es auf dem Papier natürlich sehr knapp, ne? So, aber vom Leistungszenit her war das definitiv ein Klassenunterschied. Das hätte mich schon extrem geärgert. Also ich meine uns alle, aber wenn sie das nicht gezogen hätten am Ende, dann kannst du wirklich von einer vergebenen Situation Chance irgendwie sprechen. Es war schon gut, also, dass wir das gewonnen haben, weil das war schon richtig so.
Mhm. Alle im Block um mich rum, also hinter mir war zum Beispiel Manne Sangel.
Ja.
Die haben sich alle tierisch aufgeregt. Genau wie ich.
Ja, es geht.
Weil es aus Stadionsicht halt einfach nicht wirklich gut war.
Glaube ich dir. Jetzt da ist es aber auch, glaube ich, langsam, also es ist auch so ein bisschen, da kommt so ein bisschen diese typische Berliner Mentalität auch dazu, dass man natürlich auch immer irgendwie sucht, irgendwie, um sich aufregen zu können. In den letzten Wochen wurde sich über alles Mögliche irgendwie immer aufgeregt. Aber es bleibt halt einfach so, dass wir aktuell seit wirklich 9 Spielen ungeschlagen sind, dass wir jetzt die nächste Runde erreicht haben. Gott sei Dank, ich meine, wir brauchen die Kohle. Wir sind immer noch ein Zweitligist, werden das wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange bleiben. Und da ist es, sie spielen deutlich besser, als sie das letztes Jahr getan haben. So, und dann ist es mir am Ende egal, ob man vielleicht von 33 Chancen dann vielleicht nur eine in 90 Minuten macht. Wenn du am Ende dann mit dem Dreier rausgehst oder dann die nächste Pokalrunde schaffst. Weil, ey, wie oft haben wir schon da gestanden und uns einfach darüber aufgeregt, dass man keinen Spielwitz sieht, keine Spielidee, kein Aufbäumen, kein Einsatz, kein Teamgedanken. So war es ja all die letzten Jahre. Das ist ja eine 180-Grad-Drehung im Moment. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt die einzelne Personalie, aber Thorstein sollen. Ich kriege ja auch mit, wie sich wirklich alle, die Schreihälse darüber aufregen, dass der ja so fürchterlich schlecht wäre. Ey, sorry, ich bin da wirklich bei Leitl und muss sagen, der ist überhaupt nicht so schlecht, wie der gerade getan wird. Offensichtlich brauchen wir in Berlin immer irgendwie, weiß ich nicht wieso, aber es muss immer irgendwie auch gemeckert werden. Ey, Thorstein sollen, natürlich ist er, wenn er auf der Position von Winkler spielt, dann ist er natürlich nicht vom Top-Speed-Winkler, dann ist er 3 km/h langsamer. Das heißt aber nicht, dass der grundsätzlich im Mannschaftsgefüge der langsamste ist. Das regt mich auch ehrlicherweise immer auf hier bei unserem Kollegen auf YouTube, ne? Der sich irgendwie da immer aufregt, der wäre so langsam. Der ist überhaupt nicht langsam. Guckt euch doch mal die Statistiken an. Der ist voll im Mittelfeld des Mannschaftsgefüges mit seinen 32, irgendwas. So, da gibt es also die Hälfte der Spieler, also alleine vom letzten Jahr, die Saison 2025, 26. Bei den 21 verlässlich gemessenen Spielern, also die halt über eine gewisse Anzahl von Spielen rübergekommen sind, ne, ist er auf Platz 11 beim Topspeed. Der ist nicht so langsam, wie immer getan wird. So, und dann jetzt bei dem Spiel gegen Saarbrücken ist es faktisch so, dass er einer der besten Spieler statistisch gesehen wirklich war. Ich weiß auch, dass der 2 oder 3 Großchancen nicht gemacht hat. Ja, aber der ist auch der Einzige, der am Ende überhaupt 4 Großchancen hatte, ne? Also er hatte 4 Torschüsse und 4 Torschussvorlagen. Da kommen die anderen alle gar nicht ran. Der war der Beste über den X-Assists-Wert im Team. Der hat ein fabulöses Spiel gemacht. Er ist halt von der ganzen Dynamik ein ganz anderer Spieler als Winkler. Also die Erwartungshaltung ist halt auch immer krass. Da wird irgendwie oft irgendwie, finde ich, so in unserer Fankultur, in der Fankurve, in der Ostkurve wird, da werden teilweise, weiß ich nicht, Äpfel mit Birnen verglichen, so, ne? Das ist ein ganz anderer Spielertyp. Das heißt aber nicht, dass der dann schlecht ist. Also auch, wenn sich dann bei uns im OFC-Chat irgendwie über Thorsteinsson wir haben ganz andere Probleme als Thorsteinsson. Wir können froh sein, dass der aktuell da ist, weil er wenigstens ein Spieler ist, der polyvalent ist, weil der Mann nicht nur den Flügel spielen kann, natürlich kann er ihn anders spielen als Winkler, heißt aber nicht, dass er ihn nicht spielen kann. Er kann in der Mitte spielen, er kann alle Positionen da vorne spielen, so, ne? Kann man froh sein, dass er da ist. Und das ist ja halt nur ein Spieler. Im Moment wird sich ja immer wieder, es wird sich immer irgendwer rausgepickt und der ist dann immer so die Lame Duck irgendwie. Das finde ich irgendwie komisch. Wenn wir doch aber eigentlich gerade nochmal 9 Spiele am Stück nicht verloren haben, dann ist doch alles gut. Wo ist das fucking Problem? Bist du noch da, David?
Ja, ich warte nur darauf, dass du fertig bist.
Ich bin fertig jetzt.
Gut, dann kann ich dir sagen, dass du mit deiner Meinung, dass der super toll ist, tatsächlich nach allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, auch aus Gesprächen aus dem Blog und mit allem, ziemlich exklusiv dastehst.
Ja, da bin ich zusammen mit unserem Cheftrainer Leitl, bin ich dann offensichtlich, sind wir zu zweit.
Naja, von Leitl wollen wir ja nicht erst anfangen, den haben wir auch oft genug.
Ja.
Das Problem ist auch gar nicht, dass der mit Winkler verglichen wird, weil das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört, dass da verglichen wird. Das Problem, was er, glaube ich, hat, ist, dass er, du sagst, eine ganz andere Dynamik, der hat gar keine Dynamik. Also der ist in seinem Spiel ziemlich statisch. Es kann sein, dass der im Mittelfeld liegt von der Geschwindigkeit her. Die zeigt er aber nicht oft. Der ist halt eher so der Typ, der steht und wartet, dass er die Bälle verteilen kann, anstatt dass er wirklich dynamisch sich übers Feld bewegt. Und war auch gestern so der große Kritikpunkt. Ja, der steht ja nur rum.
Aber das stimmt halt auch nicht, David. Auch das liest sich statistisch ganz anders. Der ist tatsächlich der laufstärker als Winkler, auch letzte Saison komplett gewesen. Also der hat zum Beispiel im Schnitt ist der 12,61 Kilometer gelaufen, während Winkler zum Beispiel nur 12,5 läuft. So, ne? Also das, wie gesagt, ich will euch das ja nicht absprechen. So, ne? Aber das ist wirklich, das ist ein subjektives Empfinden, weil der Mann, das weiß ich auch, wenn man dem zuguckt, sieht das so aus, als würde der sich. Es gibt halt Leute, die sehen unathletischer aus, weil der Antritt vielleicht auch nicht so schnell ist. Ne? Winkler ist oder auch Adewumi, die haben halt einen explosiven Antritt, die haben größere Muskelgruppen. Das sieht natürlich anders aus. Aber Thorsteinsson ist von dem ganzen Pressingverhalten und so, da reden wir eher von so einer Lauflunge tatsächlich. Ne? So, der hat halt keinen großen Topspeed, aber er läuft bis zum Get-No. Das ist ein guter Spieler, wirklich.
Wenn du meinst.
Naja, es ist da, ich lese nur die Statistiken. Also ich habe
nach den Statistiken war Diego Demba auch der Überspieler.
Überhaupt das nicht. Das stimmt nicht, David. Das stimmt nicht.
Bevor er zu uns gekommen ist, schon.
Ja, gut, aber bei uns nicht. Also die Statistiken sagen eindeutig aus, dass Diego Demba, und das musst du erst mal schaffen, der ist genauso verhältnismäßig langsam wie der Torwart Tjaak Ernst gewesen. Ne? Also Diego Demba hat einen Topspeed von 29. Das ist lächerlich gewesen. Wirklich.
Ja, ich kann mich halt daran erinnern, jedes Mal, wenn es irgendwie um neu zu also diese Saison, diese Transferphase tatsächlich nicht, weil da gab es ja nicht allzu viel.
Ja.
Es gab jedes Mal in jeder Transferphase vor jedem Spieler, den wir geholt haben, irgendwie einen 10-teiligen Post von Marc Schwitzky, warum das denn jetzt der, also in den Top 3% aller Spieler von Europa wäre und so super und genau zu unserer. Und dann haben sie am Ende alle gefloppt. Also Statistiken sind ein wichtiger Teil, ja. Aber wie gesagt, wenn du am Ende nicht produktiv bist, dann, also das ist jetzt allgemein, das ist jetzt nicht auf Torstation besorgen, sondern allgemein. Wenn du nicht produktiv bist, dann bringen dir deine besten Statistiken nichts.
Da hast du natürlich recht, aber in dem Sinne ist, wir haben ja dieses Beispiel gerade Thorsteinsson, war er halt sehr produktiv. Ne? Er hat halt die Spieler in Positionen gespielt, ne? Über seine tiefen Pässe und wie auch immer, damit es überhaupt zu Torchancen kam. Da war er halt, hat er einen großen Anteil in dieses Spiel dabei gehabt. Ne? Und das lässt sich halt einfach statistisch ablesen. Das ist ja alles, was ich sage. Ich sage nicht, dass er Messi ist oder der Prime Diego Maradona. Das will ich nicht sagen, aber ich finde das fast ein bisschen unfair, wie sich einfach nur aus so einer, das unterstelle ich jetzt nicht dir, ne? Aber ich weiß, ich habe das schon von Leuten gelesen, da weiß ich, dass das aus einer grundsätzlichen, sagen wir mal, ich will jetzt nicht zu hart werden, ne? Aber vielleicht, weil man gerade selber sich in einer Negativspirale aus ganz anderen Gründen befindet, wird dann immer so eine Scapegoat gesucht. Und da möchte ich halt nicht mitgehen, weil im Moment können wir uns froh sein, dass sich alles bei Hertha in eine vernünftige, ich sage noch nicht in eine gute, aber in eine vernünftige Richtung bewegt. Und ich warne davor, auf einzelne Spieler im Moment loszugehen und zu sagen, der oder der ist scheiße oder sonst irgendwie. Weil auch da, wir müssen halt gucken, dass wir alle zusammenhalten. Und das, was halt Kreisel auch sagt, so ey, wir müssen nicht aufsteigen. Wichtig ist, dass die Leute sich den Arsch aufreißen. Und das tun sie. Und das tut jeder Spieler im Moment. Und das sieht man. Und du siehst das auch an den Ergebnissen im Moment.
Ja, wie gesagt, bei Thorsteinsson der zwei Probleme. Also erstmal, ich sehe, für mich ist das kein schlechter Spieler. Aus meiner Wahrnehmung, was ich so sehe, ist das halt steht auf dem Platz.
Ja.
Steht auf dem Platz, macht seinen Job, ist so, ist ja kein Überspieler, ist aber definitiv auch kein schlechter Spieler, der irgendwie unten rausfällt.
Ja.
Wie gesagt, die meisten Leute sehen halt nur, dass was auf dem Platz ist und da hat er zwei große Probleme. Das ist ein fehlende Dynamik. Ich sage ja auch nicht, dass er nicht schnell ist oder so, sondern einfach, der ist nicht dynamisch.
Der hat keinen überragenden Topspeed und der Antritt ist nicht besonders überdurchschnittlich.
Genau, das stimmt. Das meine ich, ja.
Und er macht relativ wenig, das kann man ihm auch vorwerfen, weil man das statistisch auch ablesen kann. Er sprintet verhältnismäßig weniger, aber er ist halt der Typ Dauerläufer. Da hast du halt so, weißt du, das ist eher so auch andere Positionen, aber es ist mehr, geht um diese Richtung Darida, weißt du?
Ja, ja, klar, aber gerade auf dem Flügel fällt das halt auf, dass du dann.
Genau.
Also für einen Flügelspieler ist das dann halt relativ statisch.
Ja.
So. Und das zweite Problem ist wirklich Produktivität in Form von Toren.
Mhm.
Weil der hat jetzt in der norwegischen Liga 18 Spielen, 3 Tore, 3 Vorlagen.
Ja.
Da, in Norwegen ist vom Niveau her kommt das nicht an die zweite Liga. Die Top-Clubs ja, vielleicht, ansonsten nicht. Das ist einfach. Offensiv ist das halt nicht produktiv, also wenn du es an Torbeteiligung misst.
Ja.
Das sind die beiden Dinge, die ich sehe, warum der auch einen schlechten Eindruck auf Leute macht.
Ja.
So. Ich halte ihn, wie gesagt, nicht für einen schlechten Spieler. Das ist kann man durchaus machen. Ich halte ihn jetzt aber tatsächlich nicht für den entscheidenden Unterschiedsspieler, den wir haben.
Nö, er ist halt, wie gesagt, er ist einer der Offensivspieler, der da den Arbeiter gibt, ne? Weil er halt eben eine sehr hohe, also er hat eine höhere Laufleistung als viele andere, die da vorne drin sind. Er hat eine sehr, ja wie soll ich sagen, eine gewisse Grundintensität, weil er schon immer in Bewegung ist, ne? Er gibt sich relativ wenig Pausen, das kannst du an den Laufdaten auch ablesen. Und ja, also, aber gut. Mir geht es vor allem darum, jetzt nicht, es war nur ein Beispiel, Thorstein, sondern mir geht es so ein bisschen ich möchte einfach nur sagen, dass, wir haben dieses fucking Spiel in Saarbrücken, sagst du selber, ist immer schwer in Saarbrücken, wir haben es irgendwie gezogen. Ich hätte es auch lieber in 90 Minuten gezogen, so, ne? Und man kann sich natürlich irgendwie bei dem Gegentor irgendwie dann darüber aufregen oder analysieren, warum dieses Gegentor gefallen ist, so, ne? Was ich auch so ein bisschen wenig gerade in der öffentlichen Berichterstattung irgendwie sehe, ist, der Torwart, also Gersbeck, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ne? Ey, der guckt halt auch voll in die Sonne. Es ist ja nicht nur so, dass bei dem Schuss irgendwie vor ihm alles zugestellt ist und der den auch erst spät sieht, sondern er guckt auch voll in die Sonne. Guck dir mal den Schattenwurf an, so, ne? Also, ey, dass wir dieses Tor kassieren, ja, ist halt so. Würden wir solche Tore nicht kassieren, wären wir halt nicht aus der Bundesliga abgestiegen, so damals, weißt du? Ach,
Gersbeck habe ich da überhaupt keinen Vorwurf gemacht. Tor hätte so nie fallen dürfen, weil es vorher hätte wegverteidigt werden müssen.
Genau, so.
Aber Gersbeck hat ein echt gutes Spiel gemacht.
Genau. Also nochmal, es bringt uns halt nichts. Das ist vielleicht so, lass uns mal zum Fazit kommen. So. Es bringt uns halt nichts in unserer jetzigen Situation, wo wir einen relativ kleinen Kader haben, wo wir ja offenbar jetzt um jeden Spieler kämpfen müssen auf der Zugangsseite. Ne, bringt es uns halt nichts, über einzelne Spieler in der Mannschaft irgendwie herzufallen. Das finde ich einfach, das ist fehl am Platze im Moment. So. Und da muss vielleicht jeder nochmal in sich gehen. So. Ey, ich glaube, die Mannschaft braucht gerade jetzt, weil die einen guten Zusammenhalt offenbar im Moment hat, aber da werden halt noch andere Spiele kommen, die sie auch vergeigen, brauchen sie halt unseren kompletten Support. Das ist halt eigentlich alles, was ich dazu sagen will, so, weißt du?
Ja, ich kann nur sagen, ich stand im Block und hatte phasenweise das Gefühl, dass ich tatsächlich das Spiel vom Vortag nochmal sehe.
Okay. Aber so, als okay. Also,
ja, du, ich glaube dir, dass das im Fernsehen komplett anders ausgesehen hat.
Ja.
Aber im Block hatte ich wirklich das Gefühl, okay, die spielen gerade genau die gleiche Grütze wie der KSC.
Okay. Ja, war nicht so, aber egal. Gut.
Alfa Romeo.
Alfa Romeo, genau. Wie hast du den denn gesehen? Der hat halt leider irgendwie sehr, der wurde ja erst, glaube ich, kurz vorm Ende, ne? Der regulären
87. oder sowas, ja.
Wurde der erst eingewechselt und dann natürlich auch für Thorsteinsson, was natürlich auch krass ist, weil er natürlich auch wieder ein komplett anderer Spieler ist und weil Vorschusslorbeeren und Statistiken sagen halt aus, ne, dass er halt wieder eher so ein Winkler-Typ vom Spieler ist. Wie hast du ihn gesehen, David? Aus Stadionsicht?
Ja, schnell. Ganz offensichtlich noch nicht eingebunden in das Spiel. Ist aber auch klar.
Ja.
Zweikampfführung mangelhaft. Der hat also, ich glaube, mehr Bälle verloren als die ganze Mannschaft vorher zusammen. das war furchtbar.
Ja.
Also das ist wirklich, deshalb passt auch Alfa Romeo, weil, ja, der kann laufen, aber sobald du irgendwo andetscht, ist es auch vorbei mit der Karre.
Ja, okay. Ich habe es ähnlich gesehen. Ich möchte aber da auch noch mal einwerfen, der Junge ist halt auch erst 20 und auch da die unterliegenden Daten, ne, aus Bochum, die er ja mitgebracht hat und die man ja nun wirklich schwarz auf weiß sehen kann, ne, ist er eigentlich tendenziell, weil er halt so ein Speed hat, wenn er also ins Laufen kommt, dann gewinnt der normalerweise seine Zweikämpfe. Ich wage also mal jetzt von außen beobachtet die Prognose, dass sich das deutlich ändern wird, wenn der denn die Laufwege seiner Kameraden auch oder seiner Mitspieler auch besser kennt. Ne? Also wenn der dann Weilchen mit denen zusammengearbeitet hat, dann wird sich das vermutlich
ändern. Und wenn er nur die Verteidiger auf sich zieht.
Ja, was auch immer, genau. Aber
Das ist, war halt so das Problem. Er hat dann immer versucht, seine Dribblings anzusetzen und hat den Ball dann verloren.
Genau.
So, später irgendwann wird er dann auch noch hinkriegen, dass er den Ball dann vorher abgibt.
Ja.
Also so gestern war es halt.
Da kommt sicherlich auch noch die Aufregung dazu. Erstes Spiel dann auch noch im Pokal und dann gerade erst seit 3 Tagen über oder 2 Tagen erst Herr Tana und so. Und weil das eigentlich seine Kernkompetenz ist, ne? Speed aufnehmen und dann in hoher Geschwindigkeit am Gegner vorbeimarschieren mit einem schönen Dribbling. Ja. Und aber also, das ist, finde ich, deutlich. Also zu früh, um da jetzt schon die Lanze irgendwie über oder den Stab
genau, zu zeigen. Kann man alles, also kann man jetzt alles nicht verurteilen, sagen wir es so. War dann irgendwie auch folgerichtig. Es war halt nur nicht, wie der Kicker geschrieben hat, überzeugend. Das war es halt nicht.
Das haben sie auch geschickt gemacht in dem Artikel, ne, den ihr vorhin auch geteilt hattet irgendwie. Das ging ja eigentlich ursprünglich um Thorsteinsson und im letzten minimalsten Abschnitt dann noch haben sie noch schnell Alpha da mit reingepackt. Ne? Irgendwie genau. Und aufgrund der Überschrift, die Überschrift sagt was anderes aus, als dann ja zu Alpha zumindest im Artikel auch so steht. Ne? Also es ist auch journalistisch ein bisschen schlecht gemacht, finde ich. Aber nun gut.
Es ist der Kicker.
Ja. Spieler des Spiels ist unser Torwart Gersbeck geworden, ne? Weil er uns im Grunde genommen den Arsch gerettet hat, weil er 2 Dinger gehalten hat. Den einen Elfmeter mit dem Schienbein, glaube ich. Und den anderen hat er klassisch aus der Ecke gefischt. Geiles Ding.
Der hatte vorher schon eine richtig geile Parade.
Ja, genau. Also im Spiel auch. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Also im Spiel auch geil ausgesehen. Also die Torwartdiskussion sollte doch jetzt wirklich eigentlich ein für alle Mal beendet sein, weil er war ja vorher bei Karlsruhe schon ein ernstzunehmender Zweitliga-Keeper und jetzt ist er da halt wieder offenbar angekommen. So, ne? Also,
Korrektur. Er war vorher bei Karlsruhe mit der beste Keeper der zweiten Liga.
So, heißt, wir brauchen also auf der Position definitiv keinen Neuzugang mehr, ne?
Ich haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß gar nicht, wer das verlangt hat. Also, das war ja wirklich so ziemlich das Dämlichste, was man sagen konnte. Wir brauchen einen neuen Torwart.
Ja.
Entschuldigung, aber das Quatsch. Also, ich hätte immer noch lieber Goller gesehen. Also zum einen, weil wenn er wirklich wie in Leitels eigenen Worten nur ganz knapp hinter Gersbeck ist, dann würde ich lieber den jungen Spieler aufstellen. Und Goller ist halt ein moderner Torwart, der dann eher mitspielt. Gersbeck hat seine Stärken vor allem auf der Linie.
Ja.
Obwohl er im Rauslaufen tatsächlich besser geworden ist, in meiner Wahrnehmung.
Also ich finde sowieso, der bringt am Ball auch einiges mit. Also wenn man sich das so anguckt.
Ja, aber das ist halt, der hat seine Stärken. Also der ist auf der Linie, ganz klar. Das ist
Ja, und das hast du jetzt auch beim Elfmeterschießen gesehen, ne? Dass er halt sehr reaktiv ist. Ja. Also dass der da die Katze aus dem Westend quasi ist.
Also ich will mich da überhaupt nicht beschweren.
Nein, überhaupt nicht.
Ich sehe nur halt die Gefahr, dass Goller dann auch irgendwann sagt, ja, ich gehe jetzt. Und dann haben wir das nächste Torwarttalent verloren. Aber jetzt, wenn man das nur so betrachtet, bin ich mit Gersbeck als Torwart komplett zufrieden.
Naja, wir haben jedenfalls die nächste Runde erreicht und freuen uns jetzt drauf auf das nächste Spiel. Ne? Freitag spielen wir in Braunschweig und am Sonntag darauf dann zu Hause gegen Magdeburg. Wann alles so läuft, wie ich das geplant habe, bin ich bei beiden Spielen zugegen. Wie sieht's bei dir aus, David?
Magdeburg. Ich kann nur gegen Magdeburg, weil irgendwie muss ich auch noch für den ganzen Quatsch zwischendurch Geld verdienen.
Ja gut, da hast du natürlich recht. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird natürlich wie immer ein bisschen schwierig, irgendwie von der Arbeit dann so schnell nach Braunschweig zu kommen, aber geht schon irgendwie, kriegt man auf jeden Fall hin. Ich habe da Bock drauf.
Wenn man gesehen hat, wie Braunschweig heute gespielt hat, es ist wie letzte Saison. Die sind nicht einfach zu knacken, aber letzten Endes kriegen sie es nicht hin, sich einfach mal durchzusetzen.
Weißt
die
du, hätten
auch locker gegen die Waldmenschen gewinnen können.
Ja. Wir waren ja letzte Saison auch in Braunschweig gemeinsam in unterschiedlichen Blöcken. Ich erinnere gerade das Ergebnis nicht mehr, aber wir haben gewonnen.
Wir haben gewonnen.
Ja, weißt du noch, wie hoch? Ich weiß das gerade gar nicht.
Ach, das war irgendwie 1-0-2. Ne?
Ja. Naja, gut, aber meine Prognose wäre, dass wir das Spiel auch holen. Und zwar, es wird ein bisschen umkämpft sein, aber ich glaube schon, dass wir am Ende vermutlich so ein 3-2 oder sowas sehen könnten. Das, glaube ich, ist im Bereich des Möglichen.
Ja, das könnte durchaus sein, ja. Nee, wir haben tatsächlich unentschieden gespielt.
Haben wir unentschieden? Aber gefühlt war das ein Sieg.
Naja, wo Eichhorn die rote Karte bekommen hat.
Das war stimmt, das war das. Gut, hatte ich verdrängt.
Irrit, wirrit oder Hexerei.
Wir sind jetzt beim letzten Segment angekommen, David, weil du musst ja auch gleich noch arbeiten gehen und ich muss mich wieder hinlegen.
Also reden wir jetzt über die kulinarischen Spezialitäten des Saarlandes, ja?
Die interessieren mich einen Scheißdreck. Ich möchte jetzt entweder singen oder dir wieder irgendwas Verrücktes aus den Tiefen des Internets erzählen.
Du hast doch vorhin schon gesungen.
Ja, aber nur kurz. Ich habe noch gar nicht richtig gesungen. Aber na gut, dann singen wir halt nicht. Wir könnten höchstens zusammen noch singen, David. Pokalfinale.
Jetzt möchtest du mitsingen? Nee, gut. Ich wollte über die kulinarischen Spezialitäten des Saarlandes reden.
Na gut, komm, dann mach die schnell. Dann mach die schnell. Dir tropft doch schon wieder der Zahn. Das höre ich doch schon.
Foto offen? Hast du das Foto offen, damit du auch weißt, wovon ich rede?
Ja, das du mir gestern geschickt hast. Ich mache es kurz auf. Moment. Ich sehe vor mir Bratkartoffeln mit Petersilie und drei Krakauer. Und ich weiß nicht, eine Chili-Soße.
Das sind
Insalata Mister.
Das sind Merguez, ja? Und zwar aus Lamm.
Ja.
Richtig gut. Die waren richtig schön würzig.
Mhm.
Die Chili-Soße war mir ein bisschen zu scharf, aber naja, gut. Die waren richtig lecker. Und dann siehst du oben links im Bild ein Bierchen. Das ist das gute lokale Carlsberg mit K.
Mhm. Und hast du mir ja wieder keins mitgebracht, ne? Bin ich ja noch beauftragt, mir eins mitzubringen.
Warum sollte ich denn noch?
Naja, gut.
Und dann daneben siehst du einen Teller. Und dann siehst du von rechts nach links gebratene Lyoner.
Mhm.
Das Zeug, was wir kennen, aufgeschnitten, das essen die da tatsächlich als ganze Wurst.
Mhm. Mhm.
Das links daneben. Vielleicht
der Knoblauchlote auch, oder?
Nee, nein.
Mhm.
Das Ding in der Mitte, der große Berg, das ist ein Gefilter, also ein Kartoffelkloß mit Leberwurst in der Mitte.
Mhm.
Das ist richtig geil.
Mhm.
Davor ist Geheiratete. Mhm. Also, es ist im Prinzip Kartoffeln und Mehlklößchen in einer Mehlschwitze mit Speck und Zwiebeln.
Mhm. Mhm.
Und hinten links siehst du Dibbelabbes. Das ist wie Kartoffelpuffer, nur mit Speck drinne und als Auflauf, nicht als Puffer.
Mhm.
Und dazu Apfelmus natürlich.
Irgendwie hast du mir ein ganz anderes Foto geschickt, David, glaube ich.
Nein.
Oh. Naja,
20:22. Wieso habe ich dir ein anderes Foto geschickt? 20:22.
Ich sehe einfach nur Kartoffeln, aber egal, ich bin auch der Banause von uns beiden. Was ich sehe, ist vor allem einen wunderschönen Teller, der mich stark an die Küche meiner Oma erinnert, mit den ganzen Blumenornamenten da drauf. Der sieht schön aus, der gefällt mir.
Hä? Oben links in der Ecke, da ist eine Schüssel.
Ach, da in dem tiefen Teller. Ach so, das. Ja, gut, das ist so weit weg, dass, das sieht aus wie schon mal gegessen, aber nun gut.
Alte Menschen und Technik, halt die Gusche, was redest du da? Weißt du, beschwerst dich über die Kulinarik von anderen, bestellst dir dann immer,
ja, Schnitzel.
Ja, wirklich.
So.
Ja,
so. So, können wir jetzt zum eigentlichen Thema übergehen.
Ja, erzähl.
So, draufgebracht und da geht ein großer Gruß und ein lieber Gruß und vor allem ein großes Dankeschön an Atze Peng. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest auf Blue Sky, David. Der Fluch von Avelino.
Oh ja, 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 ja.
Es geht im Kern darum, dass es tatsächlich eine Korrelation zwischen den fußballerischen Ergebnissen oder dem Geschehen um den US Avelino gibt und den jeweiligen Päpsten im Vatikan. Und zwar ist irgendwann mal aufgefallen, dass jedes Mal, wenn Avelino auf- oder absteigt, in dem gleichen Jahr der Papst verstirbt. Und die Trefferquote ist wirklich verblüffend. Ich lese es einmal kurz vor. 1958, als Avelino aufsteigt bzw. die Zulassung zur Serie C kriegt, stirbt Papst Pius XII. 1963, bei der Rückkehr in die Serie C, stirbt Johannes der 23. 1978, beim Aufstieg in die Serie A, erstmals überhaupt, sterben gleich zwei Päpste, nämlich Paul der 6. und Johannes Paul der 1. 2005, beim Aufstieg in die Serie B nach Playoffs, stirbt Johannes Paul der 2. 2013, beim Aufstieg in die Serie B, tritt dann Papst Benedikt zurück. Und 2025, beim wiederum Aufstieg, stirbt dann Papst Franziskus. Wenn man sich überlegt, dass vor allem 78 ziemlich absurd ist, weil da ja vor allem gleich zwei Päpste auf dem Gewissen haben. David, was ist da los? Ist das nur ein statistisches Aufkommen oder ist das ein Zufall oder ist das der Ausreißer, der statistische oder womit haben wir es da zu tun? Es macht einem ja Sorge. Also ich bin jetzt nicht Papst, aber auch nicht vor, demnächst nochmal mich zum Papst wählen zu lassen, weil ich auch die Voraussetzung vermutlich sehr wenige davon mitbringe, aber das ist ja schon hart, oder nicht?
Also erstmal zum Papst kann jeder katholische, unverheiratete Mann werden.
Mhm. bin ich schon raus.
Das sind die einzigen Voraussetzungen, die es tatsächlich formal gibt. Mhm. Ich weiß nicht. Vielleicht sind das Hardcore-Lutheraner oder Hardcore-Evangelikale oder so. Und die bringen den dann immer um als Opfer für, keine Ahnung, vielleicht sind es auch Satanisten und die opfern ihn jedes Mal.
Deshalb auch in Münster die Käfige oben am Turm, ne? Da gibt es bestimmt auch eine Korrelation zu.
Das sind garantiert die Illuminaten.
Wahrscheinlich, ne? Weil die, ich weiß nicht, wer der Gegenspieler vom US Avellino ist, aber wahrscheinlich sind die halt da, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, wo das ist, aber wahrscheinlich gibt es eine zweite Mannschaft. Das ist wahrscheinlich so wie Hertha und Union, weißt du? Sowas wird das
sein. Wir sagen keine Schimpfwörter in diesem Podcast.
Ja. Aber es ist schon verrückt. Also sowas habe ich noch nie von gehört, aber als Atze das jetzt gepostet hatte, war ich so, wow, krass, das ist echt heftig. Und dann habe ich mich angesetzt und geguckt. Aber es gibt keine wirkliche Erklärung, warum das ist. Aber gerade in dem kurzen Zeitraum, ne? Also ich meine, die Päpste gibt es ja schon seit Hunderten bzw. Tausenden Jahren ja mittlerweile. Aber wenn man sich überlegt, dass so in der neueren Geschichte, seit also Fußball gespielt wird, jedes Mal dann ein Papst ins Gras beißt, dann ist das schon echt erschreckend. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ziemlich froh, dass wir so damit nichts zu tun haben. Es liegt allerdings bei Hertha wahrscheinlich auch eher daran, dass wir relativ selten irgendwie auf- oder absteigen. Gut, wir sind jetzt halt einmal abgestiegen, das war's dann wahrscheinlich auch wie die nächsten Jahre. Aber stell dir mal vor, dass jedes Mal, wenn Hertha irgendwie sich tabellarisch irgendwo hinbewegt, dass dann, was weiß ich, die derzeitige Regierung irgendwie crasht oder weißt du, irgendwie sowas. Also da bin ich sehr froh, dass wir da raus sind und dieser Kelch wenigstens mal an uns vorübergegangen ist. Weil normalerweise, du weißt, wie es ist, Hertha zieht auch immer so eine Scheiße an.
Ja, jetzt haben wir ganz kurz ein bisschen Fußballwissen. Wir sind ja immer noch ein Fußball-Podcast. Mhm. Also Avellino liegt 40 Kilometer östlich von Neapel, also Kampanien. Die Duelle waren gegen, vor allem in der Serie C, gegen Casertana und Paganese. Juve Stabia entwickelt sich in letzter Zeit tatsächlich zu so einem Duell, weil sie sich oft ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg geliefert haben. Ihr Hauptrivale ist US Salernitana. Die kennt man, wenn man sich ein bisschen im italienischen Fußball auskennt, dann hat man den Namen zumindest schon mal gehört. Das ist wohl das, wo sich immer die Köpfe einschlagen. Aber mein absolutes Lieblingsderby ist gegen Benevento Calcio. Und zwar bekannt als Derby dei Liquori, weil offensichtlich in beiden Städten Likör hergestellt wird.
Ja, geil. Das ist geil. Was ich noch anführen wollte, war, und dann lasse ich uns mal in die folgende Woche. In Italien ist das offenbar so groß, dass es halt tatsächlich jetzt auch schon ein Sprichwort dafür gibt und das nennt sich Ogni morte di Papa. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Papst stirbt. Das heißt, das ist diese Korrelation greift da um sich. Also die Leute wissen davon. Das finde ich schon spektakulär. Nochmal, danke Atze. Habe ich zum ersten Mal gehört. Wir werden das weiter beobachten.
Ich suche gerade, was für ein Likör in Avellino hergestellt wurde.
Na, such du mal. Ich sag schon mal, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in Braunschweig und Haoye.
Oh, Kräuterliköre von München. Und so wie lokale Brände, so wie weltberühmte Weine, wie den Weißwein Fiano di Avellino. Okay, okay. Also in der Abtei Montevergine werden Kräuterliköre. Wollen wir mal nach Avellino und den Kräuterlikör aus der Abtei Montevergine probieren?
Unbedingt. Eigentlich sollten wir überhaupt mal dahin. Also wir fahren dahin. Das machen wir.
Brandy.
Pokalfinale. Du musst noch Tschüss sagen.
Und natürlich Fiano di Avellino. Weißwein.
Pokalfinale.
Ja? Gut, also demnächst zur alten Dame auf Tour aus Avellino.
Erfüllt uns unseren Traum vom Pokalfinale.
Singst du gerade Pokalfinale als Roy Black?
Ja, als Roy Black.
Okay, tschüss. Ahoi.
Danke.